Migration ist ein Thema, das polarisiert und für viele Menschen eines der wichtigsten Themen ist, wenn sie ihre Stimme für eine Partei abgeben. Heute wollen wir möglichst konstruktiv auf dieses Thema schauen. Wir sprechen über Integration durch Bildung, Integration durch Arbeit, Parallelgesellschaften, politische Strategien und vieles mehr. Herzlich willkommen bei Deutschland, deine Demokratie. Mein Name ist Marc Hamacher und ich spreche hier alle zwei Wochen mit spannenden Gästen rund um Demokratie und Politik. Ich bin hier, um etwas zu lernen von Menschen, die mich interessieren und über Themen, die ich für relevant halte. Also, hört gern zu und schaut für alle weiteren Infos rund um den Podcast und für mehr Content gerne auch bei Social Media vorbei und hinterlasst dem Podcast gerne eine Bewertung. Alles Wichtige findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Dem Thema Migration widmen wir uns heute aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Dazu sprechen wir mit dem aufstrebenden Sozialwissenschaftler Enes, der Sozialwissenschaften an der HU in Düsseldorf studiert und vor allem für das Thema Migration brennt und hier einiges an Erfahrung und Expertise mitbringt. Natürlich können wir in einer Folge nicht alle Perspektiven auf dieses komplexe Thema abdecken, dafür würde es aber noch mehr Folgen und Beiträge rund um Migration geben. Ines, wir haben uns ja im Landtag hier in NRW während einer Aufnahme kennengelernt. Du hattest ein Praktikum bei der CDU-Landtagsabgeordneten Claudia Schlottmann. Mit ihr habe ich über Bildung gesprochen. Wir beide sind ja ein bisschen ins Gespräch gekommen, was dich denn so interessiert und wo du dich politisch und beruflich mit auskennst. Und jetzt sitzen wir hier im Tonstudio und die Frage lautet natürlich, wer bist du eigentlich und was hast du mit Demokratie und Politik zu tun?
Erstmal wunderschönen guten Tag. Freut mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Und ich habe tatsächlich, als ich das erste Mal mit dir gesprochen habe, direkt schon Lust, mit dir eine Podcast-Folge zu drehen. Also da habe ich nur auf den Moment gewartet, um in das Gespräch reinzugehen. Nochmal kurz zu mir. Also du hast es schon angesprochen, Enes mein Name. Ich bin Student aus Düsseldorf, studiere aktuell im 5. Semester das Fach Sozialwissenschaften und bin, wie du es schon erwähnt hast, politisch sehr, sehr engagiert und auch interessiert. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, welcher Punkt oder welches Thema in der Politik mich am meisten fasziniert und auch packt, ist es tatsächlich die Migrationspolitik, explizit auch Migrationssoziologie, weil es ein Thema ist, was uns in den letzten 10 Jahren, also nicht nur in der letzten Dekade, sondern auch darüber hinaus schon immer beschäftigt hat und uns auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen wird. Und das ist einfach ein Herzensthema für mich, weil ich habe das Gefühl, dass in der Migrationsdebatte und generell in den ganzen Talkshows, die in dieser Republik immer stattfinden, zu selten mal wirklich bis ins Detail alles durchgesprochen wird und auch mal jemand herangezogen wird, der selbst diese Erfahrungen hat, weil meiner Meinung nach denke ich, dass die meisten, die sich in Deutschland zum Thema Migration äußern, die Erfahrung einfach nicht, die persönliche Erfahrung zumindest nicht haben, um da nochmal aus einer anderen Perspektive drüber reden zu können.
Fangen wir mal am Anfang an. Warum hast du Sozialwissenschaften studiert? Oder warum hast du mit dem Studium jetzt angefangen?
Das ist eine echt interessante Frage. Ursprünglich wollte ich gar nicht so wie studieren. Ja. Ich kam aber dennoch dazu, weil mir die Vielfältigkeit einfach so dermaßen gefallen hat, die vor allem auch die HHU zu bieten hat. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Das so wie Studium ist sehr breit gefächert und bietet auch die Möglichkeit, aus anderen Bereichen auch sein Wissen zu schöpfen. Und die Sozialwissenschaften, vor allem auch die Politikwissenschaften in Kombi mit der Soziologie, die interessieren mich und nach wie vor, und ich kann mir mittlerweile mein Leben ohne das Studium gar nicht mehr vorstellen, weil ich nach 5 Semestern ein sehr, sehr tiefes Verständnis mittlerweile bekommen habe von politischen Prozessen und natürlich auch von den zahlreichen Themen, die in der Politik, aber auch in der Politikwissenschaft und Soziologie natürlich aufkommen.
Wenn du jetzt versuchst, dich zurückzuerinnern, wann hat denn das mit dem politischen Interesse bei dir damals angefangen?
Das kann ich leider nicht auf ein genaues Datum nennen, aber tatsächlich mit der Migrationsbewegung 2015. Ich erinnere mich, damals war ich auf der Hauptschule noch und hatte die Schulaufgabe, eine Rede zu schreiben und natürlich mit Bezug auf diese Migrationsbewegung aus Syrien, und habe damals dann wirklich die Nachrichten sehr, sehr streng und sehr, sehr intensiv verfolgt, um dann natürlich auch eine sehr, sehr gute Rede zu schreiben. Man muss sagen, ich war in der 6. Klasse, aber es war eine gelungene Rede, das kann ich so zumindest sagen. Es gab auch Standing Ovation, wie dem auch sei. Und da habe ich wirklich angefangen, Nachrichten zu verfolgen, aktiv. Aber ich war auch passiv immer mit Politik konfrontiert. Also man muss wissen, ich stamme aus einer Gastarbeiterfamilie, sprich mein Opa war als erster in Deutschland vor über einem halben Jahrhundert, muss man schon sagen. Und trotz dessen, dass er beispielsweise keinen Schulabschluss hatte, war er dennoch sehr, sehr politisch interessiert und hat immer alles mitverfolgt. Und das hat dann irgendwann auf mich abgefärbt. Also man könnte sagen, ich bin von Haus aus Politik interessiert.
Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist zur Hauptschule gegangen, jetzt hier Studium Sozialwissenschaften, also klingt erstmal nach krassem Aufstieg. Wie ist denn sonst so ja dein Werdegang? Wie bist du aufgewachsen? Wie hast du es dann zu Abitur und Studium jetzt geschafft?
Das ist eine Frage, die ich mir persönlich immer noch, auch nach all der Zeit, immer noch sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft stelle, die auch gerne mal in den Raum gestellt wird. Ich sag mal so, als ich damals auf der Hauptschule war, gab es für mich persönlich niemanden, der mir wirklich zeigen konnte, was ist noch am anderen Ende des Horizontes, weil, wie gesagt, Gastarbeiterfamilie, keiner hat studiert. Der höchste Abschluss, der in der Familie vorher erreicht wurde, war das Abitur. Das war für die natürlich ein großer Erfolg, dass jemand aus ihrer Familie, aus einer Gastarbeiterfamilie Abitur gemacht hat. Wenn ich darauf zurückblicke, jetzt mittlerweile sage ich, das Abitur ist für mich persönlich ein absolutes Muss. Das ist etwas, was alle haben sollten. Und dann war für mich relativ schnell klar, ich will mehr erreichen als die Personen, die vor mir hier waren, weil ich auch viel mehr Möglichkeiten bekommen habe, viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung habe und dementsprechend einfach mein Ehrgeiz, mein Fleiß und natürlich auch mein Streben nach Wissen, nach Weisheit einfach in diesem Studium so sehr zur Geltung bringen kann, beziehungsweise daraus sehr gut schöpfen kann. Ich glaube, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ich würde einmal ganz kurz gerne nachhaken. Du hast gerade gesagt, dass eigentlich jeder ein Abitur haben sollte. Weil ich jetzt viel auch zum Thema Bildung gemacht habe, da gab es auch oft die Debatte, machen nicht zu viele Leute auch mittlerweile Abitur? Ist das Abitur nichts mehr wert? Studieren zu viele Leute im Sinne von, wir brauchen zwar viele Leute, die studieren und die eine formal hohe Bildung haben, aber wir brauchen halt eben viele Leute, die auch nach der 10. Klasse was anderes machen, einen Ausbildungsberuf gehen. Aber würdest du sagen, quasi jeder sollte ein Abitur machen und einfach dieses Wissen haben, diese Bildung haben und dann immer noch verschiedene Wege gehen?
Das kann man durchaus so machen, ja. Da hast du einen Punkt, vor allem mit dem Thema, dass zu viele an die Universitäten gehen. Mhm. Ich habe zahlreiche Gespräche mit Professoren und Dozierenden von verschiedensten Unis geführt, die mir alle die gleiche Resonanz gaben. Es gibt zu viele Studierende, die nicht universitätsfähig sind. Ich bin aber dennoch der Meinung, dass man das Abitur machen sollte, einfach um ein gewisses Grundwissen einfach parat zu haben, weil vor allem in einer Zeit, in der es sehr, sehr viel mit KI zu tun gibt, beziehungsweise wo der Mensch einfach über ein großes Allgemeinwissen verfügen sollte, ist es für mich ein elementarer Bestandteil einer jeden Karriere, dass man zumindest das Abitur gemacht hat. Ob man danach Handwerksmeister werden möchte, Elektriker werden möchte, doch studieren möchte, das ist jedem selbst überlassen. Da hast du auch einen Punkt. Jeder Staat, jede Gesellschaft braucht solche Menschen, die auch nicht den akademischen Weg beschreiten. Für mich war es immer der Schritt, okay, an die Uni. An die Uni, raus aus dem System, was ich kennengelernt habe, raus aus dem Gedankengut, nach der Schule wird direkt gearbeitet. Nein, für mich war es immer so, ich will mehr, ich möchte studieren, ich möchte wirklich zeigen, dass jemand wie ich, der mit schwierigen Bedingungen angefangen hat, es dennoch genauso weit schaffen kann, wie alle anderen, die vielleicht aus einer besseren Position gestartet sind.
Du hast jetzt ja eben schon gesagt, es soll heute Migration gehen und zwar eben auf einer tieferen Ebene auch mal, jetzt nicht oberflächlich, also wir wollen jetzt nicht die Migration von A bis Z durchdeklinieren, sondern wir wollen wirklich uns auf ein paar Sachen konzentrieren, da gerne tief einsteigen. Migration ist ja ein Thema, was hier im Podcast bisher kaum behandelt wurde. Ich habe zwar mal mit dem Bundestagsabgeordneten Jürgen Hart ein bisschen drüber gesprochen, als es im Januar 2025 diese Abstimmung im Bundestag gab, ne, mit den Stimmen der AfD, die ja für Furore gesorgt hat. Aber sonst kam das Thema nicht so wirklich zur Sprache und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ein bisschen skeptisch war, als wir das erste Mal über das Thema gesprochen haben, weil ich es gar nicht so leicht finde, dieses Thema aus journalistischer Perspektive anzugehen, weil es eben, wie wir auch gleich bereden werden, sehr polarisiert und es deswegen ja man sich da viele Gedanken drum machen muss, wie man damit umgeht. Jetzt wollen wir heute versuchen, möglichst sachlich und eben unemotional über dieses Thema zu sprechen, auf dieses Thema zu schauen. Aber zu Beginn würde mich deine Perspektive interessieren. Wie sind wir überhaupt an den Punkt gekommen, dass das Thema so polarisiert?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Eine Frage, die ich auch mal tatsächlich in einer Vorlesung behandelt habe. Beim Thema Migration, da ist mir immer schon eins aufgefallen. Wir packen wirklich alles in einen Topf. Arbeitsmigranten, Bildungsmigranten, Geflüchtete, illegale Personen erster, zweiter Generation. Wir packen wirklich alles in einen Topf und bezeichnen die Menschen als Migranten oder Ausländer. Das ist schon mal der Fehler Nummer eins. Weil man kann diese Menschen nicht alle in einen Topf packen und sie dann unscharf mit Migrant oder Ausländer definieren. Das funktioniert faktisch einfach nicht, weil das würde auch keinen Sinn ergeben, weil jede Person, mal angenommen, wir haben jetzt einen Bildungsmigranten, hat ja eine ganz andere rechtliche Position und auch ganz andere Ressourcen als eine Person, die jetzt gerade illegal ins Land eingereist ist. Das muss man sich auch mal anschauen. Und nicht nur im Zuge dessen, dass die Begrifflichkeit einfach nicht sauber definiert ist beziehungsweise sauber zugeordnet ist, haben wir das ja auch im politischen Geschehen. Wir haben, würde ich jetzt mal sagen, seit 2015, seit der großen Migrationsbewegung, die wir ja alle mitverfolgt und miterlebt haben, hat man gesehen, dass die politischen Ränder, also links und rechts, sehr, sehr stark geworden sind, beziehungsweise auch ihre Meinung zum Thema Migration. Wenn wir uns ganz rechts anschauen, ganz rechts sagt ja immer, wenn wir jetzt mal Björn Höcke beispielsweise zitieren dürfen, Zitat, er sagte ja, die Migration sei die Mutter alles Übeln. Das ist der eine Punkt, der ganz, ganz rechts gesagt wird. Und dann haben wir natürlich einen anderen Punkt, der ganz, ganz links zur Sprache kommt, wo man sagt, Zitat, Jan van Aken, Parteivorsitzender der Linken, der sagt, das ist eigentlich gar kein Problem, wir haben kein Migrationsproblem, das ist einfach nur ein Manöver, um von den tatsächlichen Problemen abzulenken. Das erzeugt ja einfach nur eine Gereiztheit in der Bevölkerung und auch ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken. Also mittlerweile sagen die Menschen, Migration ist gut oder schlecht, differenzieren aber gar nicht aus, mit welcher Migration sie sich jetzt wirklich beschäftigt haben oder welche Migration sie meinen. Weil wenn ich jetzt sage, Migration ist schlecht, meine ich dann wirklich alle Migration, also alle Migranten? Meine ich die kommen zu arbeiten, meine ich die auch? Weil die brauchen wir alle so sehr, wenn wir uns mal die Zahlen anschauen. Wir brauchen Personen, Menschen, die in den deutschen Arbeitsmarkt einwandern. Die brauchen wir unabdinglich. Meine ich die Personen, die hier studieren und dann auch mal ausgebildeter Arzt oder Ärztin werden, die wir ja auch brauchen. Unser Pflegebereich ist auch ausbaufähig. Oder meine ich explizit die illegalen Migranten? Und da kommt die Definition oder das Ausklamüsern einfach zu kurz.
Also wie bei vielen Themen ist es einfach sehr komplex. Also wenn man sich ja auch mal die Gruppe anschaut, die wir als Migranten bezeichnen, dann ist die Gruppe ja an sich viel, viel diverser noch als quasi die deutsche Ursprungsgesellschaft. Also die Diversität ist so enorm und deswegen macht es vielleicht noch viel weniger Sinn, das alles unter einem Hut irgendwie versuchen zu erklären. Wenn ich jetzt mit Politikern spreche, zum Beispiel mit Jürgen Hart, da kommt so ein bisschen der Konsens raus. Nein, wir haben kein Problem mit Migration an sich, sondern Probleme im Zusammenhang mit Migration. Also nicht, dass Migration an sich das Problem ist, sondern halt im Zusammenhang mit Migration kommen viele Probleme auf. Das ist vielleicht so ein bisschen der Konsens, den ich da am ehesten sehe in der Mitte der Bevölkerung. Wenn du denn jetzt versuchst, sachlich, nüchtern drauf zu schauen, auf die Debatte, die so geführt wird, wenn du jetzt von außen erstmal beobachtest, welche Schlüsse ziehst du da für dich?
Also das Erste, was ich immer sehe und immer auch anspreche, ist, dass Menschen sich zum Thema Migration äußern, die selbst noch nie eine eigene Migrationserfahrung gemacht haben, die auch gar keinen Bezug dazu haben. Es kommt ja auch häufig immer das Argument, egal von welcher Partei, ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die ins Land eingewandert sind. Schön, dann lass doch bitte diese Menschen sprechen. Weil jemand, der selbst keine Erfahrung gemacht hat, aber das Thema Migration einfach nur aus einem Lehrbuch zitiert, kann man machen, wenn es einem um die reinen Fakten geht. Das ist richtig. Aber man muss auch immer im Hinterkopf behalten, es geht auch um Menschen, über die wir hier sprechen. Und ein Mensch ist ein sehr komplexes Wesen und besteht nun mal auch aus Emotionen. Das heißt, man muss leider auch, was in der Wissenschaft nicht gern gesehen ist, aufgrund der Übertragbarkeit, auch mal die emotionale Seite sich anschauen und sagen, okay, was bewegt einen Menschen oder was macht das Ganze mit einem Menschen, wenn jemand seine Heimat verlässt, um in ein anderes Land zu kommen? Aus welchen Gründen auch immer? Und das kommt einfach viel zu kurz.
Man muss ja auch, sag ich jetzt mal, in einer Debatte oder wenn man das medial aufbereiten möchte, journalistisch aufbereiten möchte, muss man natürlich auch Komplexität ein bisschen reduzieren, weil du kannst ja nicht einfach jedes Gespräch auf quasi höchster wissenschaftlicher Ebene führen. Wissenschaftlich wollen wir natürlich, sag ich jetzt mal, wenig Einzelbeispiele uns anschauen, sondern quasi auf die Gesamtheit der Datenlage schauen. Es ist, wie du eben gesagt hast, natürlich trotzdem sinnvoll, sich einzelne Beispiele auch mal raus zu picken, um daran eben Dinge zu zeigen, die wir gesamtgesellschaftlich sehen oder die gesamtgesellschaftlich relevant sein können. Du hast jetzt schon mehrmals angesprochen, Eigenerfahrung, möchtest du da vielleicht nochmal ein bisschen jetzt zu deiner Perspektive eben aus dieser Eigenerfahrung was sagen?
Ja, absolut. Also ich sage, dass Eigenerfahrung einfach ein fundamentaler Bestandteil ist, um Migration auch wirklich zu verstehen, weil wir werden wahrscheinlich auch noch zum Thema Parallelgesellschaften kommen, das nur mal so gesagt. Um wirklich Migration zu verstehen und um auch die Menschen zu verstehen, die ins Land migrieren, muss man selbst zumindest mal einer von ihnen gewesen sein oder zumindest unmittelbar aktuell noch sich in diesen Kreisen bewegen. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Ja. Ich kenne zahlreiche Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, die kulturell, zumindest was meine Großeltern angeht, sehr, sehr nah sind. Sehr nah sind, das heißt, ich verstehe diese Menschen, ich kann diese Menschen lesen, ich kenne ihre Sitten, ihre Bräuche und alles, was dazugehört. Ich kann verstehen, was Migration für diese Menschen heißt. Ich kann sie lesen. Und das fällt einer Person, die kulturell weit entfernt ist und auch von dem Lebensstil weit entfernt ist, einfach nicht nachvollziehen. Man muss sich das auch mal so anschauen. Menschen, die in ein anderes Land migrieren, haben einen anderen Lebensmittelpunkt. Was meine ich mit einem Lebensmittelpunkt? Der Lebensmittelpunkt einer Person, die aus Afghanistan flüchtet und nach Deutschland kommt, ist ein ganz, ganz anderer als wie deiner zum Beispiel. Mhm. Du stehst mit beiden Beinen fest im Leben und siehst die Welt auch aus deiner Brille. Das heißt, du hast deine Perspektive, deine Sicht auf die Welt. Eine Person, die aus Afghanistan kommt, hat eine ganz andere Sicht auf die Welt. Und ich bin in der Lage, weil ich beide Seiten kenne, sowohl die mitteleuropäische als meinetwegen auch die orientalische Sicht, ich kann beide Brillen sehen und verstehen. Und deswegen maße ich mir auch an, etwas zum Thema Migration sagen zu dürfen, auch aus Eigenerfahrung.
Mhm. Jetzt, wenn du von Lebensmittelpunkt sprichst, ich stelle mir das jetzt gerade so ein bisschen vor, jetzt hier in Deutschland, ich zum Beispiel, so meine ganzen, wenn man jetzt mal sich diese Bedürfnispyramide von Maslow anschaut, die ja ganz bekannt ist, so meine ganzen Grundbedürfnisse sind ja alle erfüllt, ne? Ich habe Essen, ich habe ein sicheres Zuhause, ich bin quasi schon ganz oben mit dabei im Thema Selbstverwirklichung. Also eigentlich der Sinn meines Lebens ist ja einfach nur, irgendwie was zu machen, was mir Spaß macht, wo ich vielleicht beruflich erfolgreich bin, wo ich irgendwie meinem Leben so ein bisschen so einen Sinn geben kann. Aber an wirklichen anderen Bedürfnissen habe ich ja nie was gekannt. Also ich habe ja nie Hunger oder irgendwas gekannt. Und meinst du jetzt das als anderen Lebensmittelpunkt oder was genau? Kannst du das nochmal so ein bisschen an ein Beispiel klammern?
Das kann man unter anderem auch dazu zählen als Lebensmittelpunkt. Es gibt ein ganz interessantes Beispiel oder eine ganz interessante Theorie. Mhm. Place Utility nennt sich das Ganze.
Ja.
Und zwar ist das nichts anderes als eine Rechnung, nach der Personen schauen, okay, inwieweit lohnt es sich für mich noch, in meinem Heimatland zu bleiben? Das heißt, es gibt eine gewisse Schwelle, die nicht überschritten werden sollte. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich sage, dass es sich in meinem Land nicht mehr lohnt zu leben, weil ich mich nicht versorgen kann, weil die Umwelteinflüsse katastrophal sind, weil die Bildung schlecht ist, weil ich hier verfolgt werde und so weiter und so fort, dann überschreiten alle diese Punkte zusammen die Schwelle und sorgen dafür, dass in meinem Kopf ein Umdenken entsteht. Dann heißt es, okay, hier bin ich nicht mehr sicher, ich entscheide mich dazu, zu migrieren. Das ist zum einen Lebensmittelpunkt. Das heißt, so wie du lebst, ist ein ganz anderer Teil, als wie diese Menschen leben. Mhm. Aber natürlich auch kulturell. Kulturell sind Menschen aus dem Orient und wir hier in Mitteleuropa sehr, sehr weit auseinander. Sehr, sehr weit auseinander. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich komme gebürtig aus Marokko. Das sind in Anführungsstrichen nur 3000 Kilometer bis nach Deutschland. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Mhm.
Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das erlebe ich auch immer, wenn ich mal vor Ort bin. Das kann man nicht vergleichen. Anders ist es zum Beispiel bei einer Person, die beispielsweise aus Frankreich nach Deutschland kommt. Da sind die Lebensmittelpunkte von einem Franzosen, einem Deutschen sehr, sehr nah beieinander. Und das sorgt dafür, dass diese Person ist im Umkehrschluss auch deutlich besser und einfacher hat, sich zu integrieren, als eine Person, die von ganz, ganz weit, beispielsweise 3000 Kilometer, in die Bundesrepublik Deutschland kommt.
Okay, also wenn man jetzt Lebensmittelpunkt so ein bisschen aus, Lebensrealität vor Ort und welche Bedürfnisse man hat und dann quasi das ganze kulturelle, historische, was es gibt, also sowohl Religion als auch einfach Gewohnheiten auch, die man hat, die man kennt und die man gern hat. Ich habe jetzt ja schon viele Folgen zum Thema Bildung gemacht, weil ich es einfach persönlich ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt. und ich dazu mehr selber lernen wollte. Wenn wir jetzt aber über Migration und dann eben auch über Integration in die Gesellschaft sprechen, dann scheint für viele Bildung so ein Allheilmittel zu sein. Weißt du, also das wird quasi immer genannt, wenn es um die Debatte geht, ja, mit Bildung lösen wir alle Probleme. Das ist wird in vielen Debatten gesagt, nicht nur bei Migration. Teilst du diese Meinung?
Ja, nein, ich teile diese Meinung nicht. Bildung ist keine Wunderwaffe. Absolut nicht. Und man muss auch in einem Punkt nochmal deutlich sagen, dass Lehrkräfte beispielsweise nicht dafür ausgebildet sind, Menschen wirklich zu integrieren. Lehrer sind dafür ausgebildet, Wissen zu vermitteln. Und in Sachen Bildung ist das ein Heilmittel. Man muss ganz, ganz stark unterscheiden. Bildung bzw. die Institution Schule kann sogar manchmal selbst Grund dafür sein, warum es mit Integration nicht ganz so läuft. Das ist jetzt eine kontroverse Aussage, aber ich komme darauf zu sprechen. Man muss bei Bildungsintegration muss man zwei Effekte beachten. Primäre und sekundäre Effekte. Primäre Effekte sind nichts anderes als das, was du an Kapital mitbringst, an Wissen, an persönlichen Ressourcen und natürlich auch an Werten, die du von deiner Familie vermittelt bekommst. Sekundäre Effekte sind Entscheidungen, die über dich getroffen werden, beispielsweise durch deine Eltern oder deine Lehrer in Bezug auf Versetzung oder auch, wie geht es weiter? Kommt mein Sohn, mein Kind, meine Tochter auf die Realschule, aufs Gymnasium? Und dann muss man leider sagen, dass in vielen Fällen, nicht in allen, in vielen Fällen eine Entscheidung nicht zugunsten des Schülers, der Schülerin getroffen wird, sondern man dann sagt, ja, das Gymnasium, da sehen wir ihn nicht, weil XXY, diese und jene Sachen sind einfach nicht gegeben, aber man berücksichtigt nicht die Leistung im Kontext. Ein Schüler, der es zu Hause einfach verdammt schwer hat, ein Schüler, der einfach gewisse Kompetenzen noch nicht mit auf den Weg bekommen hat, kann niemals die gleiche Leistung erbringen, wie jemand, der alles schon von vornherein hat. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, selbst wenn sich der Schüler noch so sehr anstrengt, allein die Tatsache, dass ihm die nötigen Ressourcen von Haus aus fehlen, sorgen dafür, dass er bildungstechnisch nicht weit nach oben kommt. Das ist einfach so.
Also das ist jetzt ja Thema Versetzung aufs Gymnasium quasi. Aber wäre dann ja quasi, wenn er jetzt in Realität in der Schule quasi die Leistung nicht zeigt, aus welchen Gründen auch immer, ist ja teilweise vielleicht auch schwer zu eruieren, wäre es dann aber nicht auch falsch zu sagen, ihn aufs Gymnasium zu schicken, weil er dann da auch nicht mithalten könnte? Oder wie siehst du das?
Man muss eine Sache wissen. Menschen mit Migrationshintergrund aus Familien mit relativ wenigen Ressourcen haben eine sehr, sehr, sehr hohe Bildungsaspiration. Ich mache mal ein Beispiel. Unter Bildungsaspiration versteht man einfach den Willen, den Wunsch, auch nach vorne zu kommen, zu lernen. Man weiß aber auch, dass die nötigen Ressourcen einfach nicht vorhanden sind. Ich mache es an meinem persönlichen Beispiel einfach mal fest. Mein Großvater hat immer eine sehr, sehr, sehr große Bildungsaspiration mir nachgedacht. Er hat gesagt, mach, lern, sei erfolgreich. Aber er wusste zugleich auch, dass je weiter ich nach oben steigen möchte, desto schwieriger wird es für mich, weil ich irgendwann keinen Anbindungspunkt mehr hatte, um mit Leuten zu kommunizieren, die immer an der Uni waren. Das beste Beispiel, als ich dann das Abi gemacht habe, schön und gut, und wie geht's weiter? Ich hatte keinen direkten Ansprechpartner, wie geht es weiter, weil diese Werte einfach nicht vermittelt wurden. Und in Bezug auf eine Lehrkraft nochmals, wenn wir sagen, Bildung ist das Allheilmittel, das kann schon technisch nicht funktionieren, wenn wir uns mal anschauen, wie lange eine Lehrkraft sich um einen Schüler kümmert. Erstens sind es meistens randvolle Klassen, das heißt, das individuelle Lehren ist schon mal sehr, sehr schwierig. Und zum anderen, eine Lehrkraft kann so viel versuchen, wie sie will, um den Schülerinnen und Schülern genau das mit auf den Weg zu geben, was sie vielleicht von Haus aus nicht haben, aber das auch nur auf eine begrenzte Zeit. Eine Lehrkraft ist vielleicht 1-2 Stunden im Klassenraum. Aber alles andere, was Schülerinnen und Schüler mitbekommen, erwerben sie von der Familie größtenteils oder von Freunden aus ihrem Bekanntenkreis, die sich dann alle in einer Gruppe auch wiederfinden. Also es ist eine interethnische Beziehung im Grunde genommen.
Verstehe. Weil du jetzt ja das auch ansprichst mit den Lehrkräften, dass die ja nicht für ausgebildet sind, auch für Integration, so wie wir sie
wie wir sie uns wünschen.
Gesellschaftlich wollen oder wünschen, genau. Das ist ein Problem, das ich ja ganz in ganz vielen Bereichen sehe, dass Lehrkräfte hauptsächlich fachlich und ein bisschen pädagogisch ausgebildet werden, aber immer mehr Aufgaben bekommen. Also in den letzten 20 Jahren immer mehr Aufgaben in verschiedensten Bereichen bekommen und auch mit den Lehramtsstudierenden, mit denen ich so spreche, oder auch mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit denen ich spreche, ich habe letztens auch noch mit dem Schulleiter gesprochen, die sagen einfach, das funktioniert nicht, weil also das Studium bereitet die Leute nicht darauf vor, und in der Realität haben die sowieso nicht die Zeit im Unterricht, weil es ist sowieso schon, die Klassen sind so voll, der Lehrkräftemangel ist so groß, nicht an allen Schulen, an manchen Schulen sieht es auch besser aus, aber an vielen Schulen eben. Und da sind dann die Kapazitäten oft nicht da, um über das, ich sag mal so, normale Unterrichtsniveau hinaus irgendwas zu machen. Und viele Lehrkräfte reißen sich den Arsch auf und versuchen dann irgendwas zu regeln, um möglichst allen Kindern gerecht zu werden, weil das ja auch von vielen eine Herzenssache ist. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn Lehrkräfte sagen, Leute, dafür bin ich nicht ausgebildet. Das ist nicht mein Job. Das wurde mir nicht beigebracht. Das habe ich nicht studiert. Ne? Das überfordert mich einfach. Ne? Und man hat jetzt zwar immer mehr, dass auch zwei Lehrkräfte in einer Klasse zum Beispiel sind, um ja möglichst allen Kindern gerecht zu werden oder um möglichst guten Unterricht dann machen zu können. Ja, aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, wie viele Leute studieren Lehramt, wie groß ist jetzt schon der Lehrkräftemangel, wie groß wird der Lehrkräftemangel noch, scheint es dabei zu bleiben, dass der beste Schluss aus dem Ganzen ist, dass Lehrerinnen und Lehrer Unterricht machen und alles, was nicht Unterricht ist, am besten von Fachleuten, von anderen Kräften quasi gemacht wird, die dann halt die Kapazitäten für alles andere haben.
Das ist ein sehr, 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 sehr heikles Thema. Ich gebe die Resonanz auch gern zurück. Also ich habe mit sehr, sehr vielen Lehrkräften auch in letzter Zeit gesprochen, die mir auch davon berichten, dass es einfach technisch nicht möglich ist, Menschen oder Schülerinnen und Schüler zu unterrichten, die einfach nicht auf dem Niveau, auf dem Level sind, wie vielleicht die Mehrheitsklasse, einfach weil sie einen Migrationshintergrund haben, gerade erst nach Deutschland geflüchtet und so weiter und so fort. Es gibt ja auch immer den Traum vieler Menschen, wo ich mir denke, das funktioniert nicht, den Traum, dass man sagt, okay, wir setzen Lehrer mit Migrationshintergrund an den Schulen ein und sie werden ja dann am besten wissen, wie sie mit den Schülern umzugehen haben, wie sie mit ihnen zu kommunizieren haben. Dieses Argument gibt es ja sehr, sehr oft und das hört man auch sehr, sehr viel. Nun muss man aber dazu sagen, dass das oft nicht fruchten kann. Warum, weshalb, wieso? Ganz, ganz einfacher Grund. Die Lehrkraft mag zwar noch den Migrationshintergrund haben, aber allein die Tatsache, dass die Lehrkraft durch das System gegangen ist, vom Abitur bis hin zum Studium, bis hin zu dem Kontakt mit Personen, die vielleicht sich im Hochstatus bewegen, da fällt alles, was man früher mal hatte, an einem einfach ab. Das sehe ich bei mir zum Beispiel, wenn ich beispielsweise mit Professoren, Doktoren, Dozenten, Gleichgesinnten ins Gespräch gehe und dann zu mir nach Hause, dann merke ich einen enormen Unterschied. Ich habe nicht das Land verlassen. Ich habe auch nicht die Stadt verlassen. Ich habe lediglich das System Uni zu nach Hause gewechselt und schon gibt es Reibereien. Und das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt, wir reden von einem Weg von 10 Minuten. Eine Lehrkraft, die über Jahre hinweg sich in dem System Abitur und Uni bewegt und dann wieder in den Kontakt mit Schülerinnen und Schülern kommt, die vielleicht keine Ahnung vom System haben, die einfach aufgeschmissen sind, die einfach noch nicht aufgefangen worden sind, dass man denen dann sagt, jetzt versuchen wir mit denen ins Gespräch zu kommen, finde ich schon sehr, sehr, sehr schwer. Das finde ich so sehr schwer.
Wir sollten vielleicht auch nochmal so ein bisschen drüber reden, was soll denn überhaupt das Ziel von Integration sein? Also damit man ja weiß, quasi wie man vorgeht oder wo es Probleme gibt und wo nicht, muss man sich ja erstmal darüber im Klaren sein oder auch überhaupt einig sein, was ist Integration? Was wollen wir erreichen?
Ja, Integration ist auch ein Begriff, der inflationär verwendet wird. Die sollen sich integrieren. Oder diese Leute sind nicht integriert. Der Begriff Integration oder Sozialintegration, kann man auch ruhig dazu sagen, der hat verschiedene Ebenen. Die kulturelle Ebene, die strukturelle Ebene, die emotionale und die kognitive. Das muss man einfach mal so sehen. Also es gibt nicht die Integration. Da kriege ich graue Haare von, wenn jemand sagt, die Integration, das funktioniert nicht. Man muss versuchen, Menschen, die nach Deutschland einwandern, muss man versuchen, durch diese Ebenen zu führen und zu bringen. Das kann funktionieren, aber es ist sehr, sehr schwer. Es ist zeitintensiv, aber es kann gelingen. Das Wichtigste ist ja eigentlich, dass man die Leute wirklich ins System, Systemintegration nennt sich das Ganze auch, sprich, dass die Menschen erstmal wissen, wo sind die Anlaufstellen überhaupt? Wo kann ich mich melden? Wo kann ich hingehen, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich einfach versuchen möchte, mich zu integrieren? Es gibt zahlreiche Personen, die den Integrationswillen haben, aber das Ganze geht alleine daran kaputt, dass es einfach zu viele Ansprechpersonen gibt, zu viele Zuständigkeitsbereiche von zu vielen verschiedenen Behörden. Da gehen viele dann kaputt, das haben mir viele berichtet. Und man muss auch eins sagen, man sagt zwar immer, die Leute sollen sich auf dem Arbeitsmarkt integrieren, Arbeitsmarktintegration, wir schicken die Leute in die Schule, auf die Arbeit und dann integrieren sie sich von selbst. Das ist aber kein Selbstläufer, das ist vor allem auch kein Selbstmechanismus, weil man muss auch die Kehrseite der Medaille sich mal anschauen. Man kann einem Unternehmen nicht sagen, nimm jetzt diese Arbeit, die potenzielle Arbeitskraft und integriere sie in dein Unternehmen. Das sind ja auch nochmal wirtschaftliche Faktoren, die ein Unternehmen aufbringen muss. Es gab zahlreiche Zeitungsberichte, wo es hieß, Migrant, haben wir ja gerade gelernt, es gibt nicht den Migranten, aber ich nenne es trotzdem einfach mal, weil es medial so genannt wird. Der Migrant, der bei Firma XY angestellt war als Meister, als Geselle, wird jetzt abgeschoben. So, dann hat jemand den Integrationswillen gehabt. Ein Unternehmen hat die Kosten auf sich genommen, um diese ungelernte Person erstmal auszubilden, weil das kostet Zeit und Geld. Das kann ich nur zu gut sagen. Und dann fällt diese Arbeitskraft weg. Dann hat der Staat eine arbeitswillige Person verloren und der Unternehmer natürlich auch, wo er vorher jahrelang reingesteckt hat. Also Integration ist kein einfaches Unterfangen. Das ist ein hochkomplexes Verfahren, was auch nicht abgeschlossen wird. Integration läuft immer über viele Generationen hinweg. Es gibt beispielsweise eine Assimilationstheorie. Das ist die ganz klassische Assimilationstheorie, sagt nichts anderes als, je länger eine Familie über die Generation hinweg sich in einem Land aufhält, desto früher wird man merken, es gibt gar keine Unterschiede mehr. Beispielsweise, ich bin jetzt schon in der dritten Generation hier, mir sieht man sprachlich, kulturell, von den Normen her keinen Unterschied an zu einer Person, die keinen Migrationshintergrund hat. Davon geht man zumindest aus. Das trifft aber auch nicht auf alle Personen zu. Das muss man auch sagen. Es gibt auch Personen, die seit über Jahrzehnten in Deutschland sind und immer noch nicht sich zumindest in einer der Ebenen integriert haben. Entweder weil das System einfach versagt oder weil die Person schlichtweg nicht das Interesse daran hat, sich zu integrieren. Davon gibt es genug Leute. Das ist eine mathematische Rechnung. Die Leute rechnen sich aus, okay, lohnt es sich für mich, mich zu integrieren, ja oder nein? Darauf werden wir aber wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Aber ich merke schon, dass du noch was...
Es gibt sehr viele, also wir sprechen gleich auch noch über Parallelgesellschaften, wir sprechen gleich auch noch über Arbeitsmarktmigration. Mhm. Was mich da jetzt aber gerade, wo ich da ganz gerne nochmal nachhaken würde, weil wir jetzt so beim Thema Bildung waren, Bildung und Integration, wie würdest du dir denn das im Bildungssystem wünschen, jetzt mal nur auf dieses eine System fokussiert?
Das ist echt schwer, das auf einen Wunsch zu rekurrieren. Es wäre ja schon mal gut genug, wenn wir jetzt uns die primären Effekte, sprich, was die Person oder die Schülerinnen und Schüler von Haus aus an Fähigkeiten und Normen mitbringen, dass man da direkt rangeht. Dass man da direkt rangeht und sagt, okay, wir müssen da jetzt rein investieren, dass die zumindest vom Wertegerüst und von den Kenntnissen her auf einen Stand gebracht werden, oder nah rangebracht werden, damit man sie dann auch tatsächlich in eine Klasse mit Gleichaltrigen, Gleichgesinnten bringen kann. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man das System, wie bewerte ich, beziehungsweise wie schaffe ich es, Menschen oder Schülerinnen und Schüler von der Hauptschule, welche Empfehlung gebe ich ihnen? Das ist ja aktuell einfach so eine Gefühlssache. Die Lehrkraft blickt jetzt auf den Schüler und sagt, ja, die Gymnasialempfehlung, die wird es wahrscheinlich nicht sein, weil einfach dies und jenes nicht gegeben ist. Daran kann der Schüler ja nichts. Der Schüler kann so eine hohe Bildungsaspiration haben, aber allein die Tatsache, dass ihm die nötigen Ressourcen fehlen, um dieser Aspiration nachzukommen, ist schon ein Problem. Das heißt, man muss an diese zwei Ankerpunkte rangehen. Erstens, wie schaffe ich es, die Schüler auf eine Ebene zu bekommen, ohne dabei aber die Lehrkraft in Verlegenheit zu bringen und noch doppelt und dreifach zu stressen. Das muss man sagen. Das heißt, Menschen, die diese Gemeinsamkeit haben, okay, Zuwanderungsgeschichte, frisch zugewandert eventuell auch, und Mangel der Ressourcen, erstmal die gebündelt in einer Klasse zu unterrichten, zu unterweisen, anzuweisen, bevor man sie dann in eine Klasse schickt, wo der Großteil oder eigentlich fast alle, was zumindest die Grundlagenkenntnisse angeht, auf einem Stand sind. Das wären so zwei Aspekte, wo ich sage, da könnte man sofort rangehen oder da sollte man sogar sofort rangehen, weil je länger man wartet, desto mehr Zeit wird verstreichen und je mehr Zeit verstreicht, desto schwieriger wird es, diese Schülerinnen und Schüler dann nochmal aufzufangen.
Ein Thema, was auch immer viel diskutiert wird, jetzt noch so der letzte Punkt zum Thema Bildung, ist, wie man die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung quasi in Schule vermitteln kann. Das hat jetzt nicht nur was mit Migration zu tun, sondern allgemein was damit zu tun. Ich habe da auch mit der Bildungsministerin hier in NRW, Dorothee Feller, drüber gesprochen. Ja, da so ein bisschen die Frage, wie siehst du das? Also, kann das gelingen? Und wenn ja, wie? Also, ist die Schule, ist Bildung der Weg dafür?
Schule kann ein Teil des Weges sein. Also ich würde die Demokratiebildung, wie wir sie gerne in Deutschland nennen, nicht allein auf die Schule abwälzen. Das ist technisch auch gar nicht möglich. Das haben wir auch schon anhand des zeitlichen Rahmens schon gemerkt, dass das nicht möglich ist. Ich glaube, Demokratiebildung muss fundamental auch in der Familie stattfinden, weil Demokratie und unser Werte- und Normensystem die wichtigste Grundlage sind, um sich auch wirklich hier gut, zumindest in der sozialen Ebene, zu integrieren. Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass man da Familien stärker in den Fokus bringen muss, dass von zu Hause aus diese Werte auch mitvermittelt werden müssen, damit diese Werte dann in der Schule auch dementsprechend umgesetzt werden können. Weil wenn Demokratiebildung fehlt, dann fehlt ein fundamentaler Bestandteil, um ein mündiger Bürger dieser Gesellschaft zu sein. Weil Demokratie betrifft uns alle und Demokratie eint uns alle. Und wenn wir aber Personen haben, die mit den Werten und Normen nichts anfangen können, weil sie es vielleicht auch nie gelernt haben oder nie mitbekommen haben, dann werden wir ein knochiges System haben.
Du hast eben über die verschiedenen Arten von Integration quasi gesprochen, also dass Integration auch viel komplexer ist als nur ein Begriff.
Deutlich komplexer.
Möchtest du da nochmal vielleicht so ein bisschen erklären, welche verschiedenen Perspektiven es da überall drauf gibt? Also du hast eben von kognitiver Integration zum Beispiel auch gesprochen, Systemintegration, das nochmal so ein bisschen aufzuschlüsseln.
Also wenn wir jetzt uns die Sozialintegration anschauen, dann gibt es verschiedene Ebenen. Die emotionale kognitive Ebene, das heißt Partnerschaften, Beziehungen, Freundschaften, alles, was darunter fällt. Strukturell, also in welcher Position befinde ich mich in der Bundesrepublik? Habe ich einen festen Job? Habe ich keinen festen Job? Bin ich in Führungsposition? Ja oder nein? Also wie bin ich positioniert? Sozial, kulturell könnte man auch sagen, wie vertraut bin ich tatsächlich mit der heimischen Kultur? Das wären die Punkte, auf die man wirklich achten muss, beziehungsweise das sind die Schlüssel, um eine vollkommene Integration abbilden zu können. Die sind nicht alle gleich einfach zu meistern, zu beherrschen, aber das sind die Aspekte, wo ich sagte, die sollten berücksichtigt werden, um sich zu integrieren. Jetzt muss man aber dazu sagen, Integration hört bei diesen Ebenen natürlich nicht auf. Man kann im Nachgang, kann man relativ gut klassifizieren, wie gut das funktioniert hat. Man schaut sich dann den Aufnahmekontext, das Aufnahmeland, also Deutschland beispielsweise jetzt an, und das Herkunftsland, nehmen wir mal jetzt Marokko zum Beispiel, um das mal aufzudröseln. Jemand, der auf allen Ebenen wirklich sich gut integriert hat und es geschafft hat, seinen Weg da hineinzufinden oder da vielleicht auch hingeleitet wurde, ist, so sagt man in der Wissenschaft, multiple inkludiert. Nehme ich mich als Beispiel, ich würde mich als multiple inkludiert bezeichnen, weil ich sowohl das Werte-Normensystem oder auch Gerüst der Bundesrepublik und alle Riten und kulturellen Aspekte kenne, dennoch aber alles weiß, was beispielsweise in der marokkanischen Kultur gang und gäbe ist. Das ist natürlich das Traumhafte.
Also du kommst quasi in beiden Welten zurecht.
Genau, das ist natürlich das, was wir uns alle wünschen, dass wir Leute haben, die in beiden oder zumindest in einer sehr, sehr gut klarkommen, am besten natürlich der Deutschen. Dass man nur in einer der Ebenen gut klarkommt, Das ist die sogenannte Assimilation. Sprich, man hat jemanden, der aus Marokko jetzt in die Bundesrepublik einreist, sich auch gut integriert hat, seine Kultur nicht ganz von sich ablassen will. Das merkt man dann auch an. Aber jetzt kommt der springende Punkt, sich in den wichtigen, wichtigen Bereichen wie Sprache, wie Job, wie Demokratieverständnis doch schon sehr, sehr gut eingefunden hat. Die zwei, also multiple Inklusion und Assimilation, das sind die zwei Ebenen bzw. Zuschreibungen, wo ich sage, die sind sehr, sehr gern gesehen. Was weniger gern gesehen ist, sind die Gegenteile. Segmentation. Segmentation ist kontraproduktiv. Machen wir mal ein Beispiel auf. Wir sind ja gerade in Düsseldorf. Wir haben hier eine relativ große marokkanische Community. Das heißt, es kann sein, dass eine Person, die beispielsweise aus Marokko in die Bundesrepublik einreist, legal oder illegal, wie auch immer, und dann merkt, oh, ich habe hier eine sehr, sehr starke Community. Also meine eigenen Leute würden viele sagen, da brauche ich mich doch gar nicht mit dem Rest der Gesellschaft noch irgendwie rumzuschlagen. Ich bin dann unter meinen Leuten, ich muss mich nicht mehr anpassen, ich muss mich auch eventuell nicht verstellen, ich muss nichts Neues lernen. Das ist einfach eine Rechnung, die von vielen dann aufgemacht wird. Dann heißt es, ach, ich kann in Deutschland beispielsweise sein oder in Europa, ich habe da meine Community, da kann ich alles bekommen, was ich fürs Überleben brauche. Meine Grundbedürfnisse, wie du sie schon erwähnt hast, sind abgedeckt, wunderbar. Das ist natürlich kontraproduktiv, weil dann entsteht dieses Wir-Ihr. Verständnis. Wir, die Community und ihr, so die Mehrheitsgesellschaft, der Rest der Bevölkerung. Aber das Allerschlimmste, um es mal so ganz hart zu formulieren, ist ja wirklich die Marginalisierung. Man muss dazu aber auch sagen, die ist empirisch so gut wie nie festgestellt, weil Marginalisierung, für alle, die den Begriff nicht kennen, würde ja einfach sagen, dass man wirklich nichts mit dem Rest der Gesellschaft zu tun hat. Funktioniert aber gar nicht rein rechnerisch, weil sobald man auch nur einen Fuß in die Bundesrepublik setzt, ist man schon im Rechtssystem. Das heißt, man hat, ob man will oder nicht, schon mit dem Rest der Gesellschaft zu tun, weil man sich ja auf die Gesetze stützen müsste.
Du hast jetzt ja quasi eigentlich gerade auch so ein bisschen das mit den Parallelgesellschaften schon angesprochen. Also haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen. Hast ja gerade beschrieben, dass dann quasi, wenn man hier eine Community hat und dadurch sich sehr wohl fühlt und ja, der Nutzen von der Integration oder der Nutzen, sag ich jetzt mal, dort Sprache zu lernen, sich an die Gesellschaft, wie sie hier ist, mehr oder weniger auch anzupassen, der Nutzen ist einfach nicht so da. Du hast ja eben gesagt, so, man macht eine mathematische Rechnung auf, naja, und guckt einfach, lohnt sich das für mich?
Es ist eine Opportunitätsrechnung, also Kosten-Nutzen-Abwägung, das ist nichts anderes.
Hast du da konkret irgendwie Zahlen zu oder eine Einschätzung zumindestens, wie häufig sowas vorkommt oder wie groß das Problem ist?
Wenn ich mal eine Anekdote dazu erzählen darf. Ich habe mal mit zwei Universitätsprofessoren, also Soziologen, ein Gespräch darüber geführt, ob es tatsächlich noch Parallelgesellschaften überhaupt gibt. Und dann kamen beide, die wohlgemerkt keinen Migrationshintergrund haben und auch den Zutritt zu diesen Parallelgesellschaften nicht haben, haben gesagt, nein. Parallelgesellschaften, die sehen wir nicht. Und meine persönliche Einschätzung, das, was ich auch sehe tagtäglich, die gibt es zu Genüge. Also ich kann jetzt von meiner Heimatstadt Düsseldorf aus sagen, dass es sehr, sehr viele gibt. Ich kann auch aus dem Stand heraus sagen, in welchen Stadtteilen, welche Community den größten Einfluss hat und welche Person. Ich kann auch auf Personen einzeln angehen. Ich habe zwar keine Zahlen leider, aber wenn man in diesen Parallelgesellschaften noch Zutritt hat, wie ich beispielsweise, ich habe einen sehr, sehr großen Zutritt zu diesen Parallelgesellschaften, dann wird man sehr, sehr schnell feststellen, vor allem in Ballungszentren wie NRW, also dem Ruhrpott und dem Rheinland, aber auch Berlin, da sind echt viele Parallelgesellschaften drin verankert, von denen viele nichts wissen. Warum? Weil sie einfach den Zugang nicht haben. Warum haben sie den Zugang nicht? Weil sie selbst eventuell keinen Migrationshintergrund haben und dementsprechend einfach das für die kein Thema ist. Es ist einfach eine Blackbox, so könnte man es formulieren.
Wir haben ja eben jetzt quasi von Segregation gesprochen und sind jetzt auf Parallelgesellschaften gesprungen. Gibt es eine wissenschaftliche Definition von Parallelgesellschaften? Also es ist ja kein harter Cut, jetzt ist es eine Parallelgesellschaft und davor nicht, sondern es ist ja so ein fließender Übergang wahrscheinlich.
Man spricht, wenn man über Parallelgesellschaften spricht, spricht man gerne auch von der sogenannten ethnischen Grenzziehung. Aha. Die kann tatsächlich echt hart sein. Also man, okay, die können tatsächlich echt hart sein, die kann in vielen Punkten auch sehr, sehr fließend sein. Wichtig ist aber nur eigentlich, dass man sich mal fragt, warum gibt es denn diese Parallelgesellschaften überhaupt? Was ist denn der Grund dafür? Ein Grund ist das Wohlbefinden, dass man sagt, ach, man hat hier seine Community und das ist auch ganz schön gut. Es spricht ja auch nichts dagegen, in einer Community zu leben und auch seinen Sitten und Bräuchen, die man aus seiner eigenen Kultur mitbringt, danach auch zu leben. Das spricht ja absolut nichts dagegen. Problematisch wird es aber allerdings, wenn man sich einfach abkoppelt. Mhm. Wenn man sich abkoppelt vom Rest der Gesellschaft und dieses Gedankengut, wir und die anderen so krass sich und allen anderen indoktriniert von oben herab und auch seinen Kindern mit auf den Weg gibt, dann wird es problematisch. Weil dann gelten eben nicht mehr die Werte und Normen, die die Mehrheitsgesellschaft befolgen, sondern dann gelten die Werte und Normen, die man in dieser Parallelgesellschaft gelernt hat. Man spricht ja auch gerne von arabischstämmigen Großfamilien beispielsweise. Davon liest man ja sehr, sehr viel. Und dann heißt es ja auch immer ganz, ganz schnell, die haben ihren eigenen Kodex und so weiter und so fort. Und da sehen wir die Problematik. Und das Ziel sollte eigentlich sein, nicht den Menschen zu verbieten, ihre Kultur auszuleben. Das Ziel sollte nur sein, dass man schaut, dass es nicht zu einer Abspaltung kommt, dass wir dann zu viele harte Cuts haben.
Das ist dann so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt da aus politischer Perspektive drauf schaut, wie man das hinkriegen soll, weil man will ja den Leuten nicht vorschreiben, wo sie zu wohnen haben und
nein,
wo nicht.
Nein.
Und wir wollen ja auf keinen Fall in die Rolle kommen, dass wir sagen, ah, jetzt hier ist, weiß ich nicht, 20% hier kommen ursprünglich aus der Türkei, da müssen wir jetzt mal, also ihr dürft jetzt hier nicht auch noch wohnen. Da will man ja irgendwie auch nicht hinkommen. Deswegen, ich stelle mir das so ein bisschen schwierig vor, wie man da von staatlicher, politischer Ebene was dran drehen kann. Ob das nicht so ein Ding ist, was sich halt einfach ja selbst entwickelt.
Es muss ja nicht unbedingt etwas politisch Gesteuertes sein. Es würde ja schon ausreichen, wenn es von einer breiten Masse der Gesellschaft zumindest versucht wird, diese Grenzen, diese harten Cuts einfach mal aufzuweichen. Das kann allerdings nur funktionieren, wenn die Personen, die sich innerhalb der Parallelgesellschaft befinden, selbst zum Systembrecher werden. Das heißt, die Menschen, die in dieser Parallelgesellschaft werden, müssen von sich aus durch eine intrinsische Motivation erstmal sagen, okay, ich breche jetzt hier diese Grenze zwischen dem, was wir als wir und zu den anderen verstehen, das muss einmal gebrochen werden. Dann kann es funktionieren. Dann kann eine Person sowohl in der einen als auch in der anderen Kultur in Anführungsstrichen erfolgreich sein. Das heißt, es bedarf sowohl der Wunsch der Personen innerhalb der Gesellschaft, der Parallelgesellschaft, sich mit den anderen anzufreunden, auch auszutauschen, in den Dialog zu gehen, aber auch die Mehrheitsgesellschaft müsste sich mehr trauen, mit diesen Personen dann ins Gespräch zu gehen. Weil wenn es diese Entwicklung in absehbarer Zeit nicht gibt, dann werden sich dieses Verständnis von wir und den anderen, wird sich das noch mehr verhärten, als es ohnehin schon ist.
Das ist ja auch was tatsächlich, was ich auch nochmal hervorheben möchte, das Positive, wir haben eben drüber gesprochen, Migranten kommen nach Deutschland und behalten ihre Kultur, aber passen sich zum Beispiel auch an die Gegebenheiten hier an, dass das wünschenswert ist. Ich würde aber behaupten, es ist auch wünschenswert, dass die Leute, die schon hier leben, auch von dem, was die Leute an Kultur und an Ideen und so vielleicht auch mitbringen, davon auch profitieren können. Also das ist halt auch offen für Ideen von außen und kulturelle Einflüsse, die jetzt über den Restaurantbesuch hinausgehen,
ja,
sag ich jetzt mal, weißt du?
Das ist ja, oder wenn man sich die klassischen Integrationstheorien anschaut, ist das ja auch so gedacht. Es ist ja nicht nur, also Integration ist keine Einbahnstraße, um es mal so zu formulieren.
Genau.
Sie wird auch niemals eine Einbahnstraße sein. Man geht davon aus, dass Personen, die ins Aufnahmeland kommen, natürlich sich ein Stück von der Kultur nehmen und auch sich integrieren. Absolut klar. Aber auch die Aufnahmegesellschaft verändert sich ein Stück weit. Problematisch wird es aber nur, wenn die Aufnahmegesellschaft sich durch diese Einflüsse verändert, die Personen sich aber nicht integrieren. Dann wird es problematisch, weil dann haben wir eine gespaltene Gesellschaft.
Mal eine Frage für zwischendurch. Würdest du sagen, weil dieser Begriff gespaltene Gesellschaft wurde jetzt lange Zeit so, ja, wenn man über die USA gesprochen hat, benutzt, Manche benutzen den auch schon für Deutschland zum Beispiel, sagen, die Gesellschaft ist gespalten. Würdest du das so sehen?
Also wenn wir sagen, die Gesellschaft ist gespalten in der Migrationsfrage, dann haben wir eingangs ja schon gesehen, es gibt das Schwarz-Weiß-Denken. Migration ist gut oder Migration ist schlecht. Gespalten könnte man auch dahingehend formulieren, dass wir sagen, wir haben die Menschen, die in ihrer Parallelgesellschaft mit ihren Sitten und ihren Gebräuchen leben, ohne den Kontakt zu der Mehrheitsbevölkerung. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite sind natürlich die Menschen, die sich gerne integrieren möchten, die gerne den Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft suchen. Das ist der andere Teil. Also wir haben eine Masse an Menschen mit einer Migrationsgeschichte, die wir dann nochmal teilen in die Integrationswilligen und die Unwilligen. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Du hast es selber auch schon gesagt, wir wollen niemandem vorschreiben, wie er zu leben hat. Das ist auch nicht unser Recht. Das würde ich mir beispielsweise auch niemals anmaßen. Aber zum Wohle der Gesellschaft und zu einem erfolgreichen Zusammenleben gehört ja natürlich auch der Dialog. Und der Dialog kann ja nur stattfinden, wenn man sich traut, auch mal was zu sagen und nicht sich abschottet.
Genau deswegen, also ich würde ja sagen, quasi, wenn eine Gesellschaft gespalten ist, dann funktioniert Demokratie nicht mehr wirklich, also nicht mehr vernünftig, weil die Grundlage nicht mehr so da ist. Deswegen, ich finde es manchmal ein bisschen gefährlich, weil dieser Begriff gespaltene Gesellschaft auch teilweise ein bisschen inflationär verwendet wird. Und wenn man jetzt wirklich mal gesamtgesellschaftlich guckt und sich alle Themen anschaut und, weiß ich nicht, mal 1000 Leute randomisiert fragt, halte ich es für, also würde ich sagen, es ist immer noch eine relativ einige Gesellschaft in sehr vielen Dingen. Das glaube ich zum Beispiel, ich glaube in den USA ist es zum Beispiel noch ein bisschen schlimmer, aber dass man wirklich von so einer komplett gespaltenen Gesellschaft reden kann, das sehe ich glaube ich sogar nirgendwo. Genau. Aber wo ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen wollte, wir haben eben schon bei Bildung drüber gesprochen, dass Bildung sicherlich, also so ist jetzt das, was ich draus gezogen habe, sicherlich wichtig ist und sicherlich Teil der Lösung ist, aber das Problem halt alleine nicht löst oder halt man sich nicht Bildung als Allheilmittel vorstellen kann. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, das ist das Ziel von Integration und wir sind aber bisher nur so weit gekommen oder kommen nur so weit, sind unzufrieden mit dem, was wir bisher da schaffen als Gesellschaft, wie außer jetzt mit Bildung kommt man denn da voran?
Man geht ja auch immer gerne davon aus, dass Arbeit auch zielführend sein kann in Sachen Integration. Und dann haben wir ja alle gelesen, dass der Bundesinnenminister jetzt davon gesprochen hat, dass Menschen, die ins Land gekommen sind oder eingewandert sind, nach 3 Monaten schon in eine Beschäftigung gehen dürfen. Dieser Schritt ist auf jeden Fall richtig und wichtig, aber muss man auch sagen, überfällig. Weil diese Aktion, dass Menschen, die ins Land kommen, erstmal keine Arbeitserlaubnis haben, halte ich für grundlegend falsch. Es geht mir nicht darum, jetzt zu sagen, was richtig und falsch ist, aber der Punkt, dass Arbeit integrieren kann, das stimmt, weil bei einer Arbeit treffen verschiedene Dimensionen der Integration aufeinander. Die emotionale Ebene, die soziale Ebene und die strukturelle Ebene. Das heißt, wir haben 3 wichtige Ebenen in einem Bereich, die wir berücksichtigen können. Deswegen sollte man Arbeit auf jeden Fall als wichtigen Punkt nehmen, sehr, sehr wichtigen Punkt nehmen, weil die Menschen dadurch ja auch lernen, ihr eigenes Leben selbst zu finanzieren. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Man muss aber auch dazu sagen, dass man den Arbeitgebern ja auch nicht jetzt sagen kann, das ist jetzt Person XY, diese Person ist ungelernt oder hat geringe Qualifikation. Diese Person müssen sie jetzt beschäftigen. Das funktioniert ja auch nicht. Das ist ja auch ein Kostenfresser für Unternehmer. Was man stattdessen machen sollte, ist mal die Gängelung abzustellen. Was meine ich mit Gängelung? Dass man ausländische Abschlüsse deutlich schneller anerkennen sollte. Dass man generell die ganzen Verfahren, die da im Vornherein schon gemacht werden, einfach mal so gut wie es geht verkürzt. Dann können auch deutlich mehr Menschen in Arbeit gebracht werden. Wenn wir uns anschauen, Personen, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, jetzt im Vergleich zu heute, sind ca. 64%, fast 70% der Menschen tatsächlich in Arbeit. Das ist eine sehr, sehr gute Quote. Eine sehr, sehr gute Quote. Auf den ersten Blick auch total sauber und total richtig und wichtig. Was aber fehlt ist, wer zählt denn zu diesen 64-70%? Das sind überwiegend Männer. Das heißt, selbst wenn wir sagen, Arbeit ist ein wichtiger Punkt, um sich zu integrieren. Sprechen wir immer noch davon, dass überwiegend männliche Personen sich integrieren, während Frauen eher auf der Strecke bleiben. Das heißt, man sollte schon darauf achten, dass beide in den Genuss der Arbeit kommen, um ihren Integrationswillen einfach mal aussprechen zu können.
Das ist ja genau dieses große Geschlechtergefälle. Also die Zahlen packen wir auch nochmal in die Shownotes. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Zahlen vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Die gehen halt davon aus, dass 2024 rund 76% der Männer, aber eben nur 35% der Frauen beschäftigt sind. Im Gesamtzahl, was du eben gesagt hast, diese 64%. Wenn wir jetzt da eben drauf schauen, wenn über das Thema Wirtschaft gesprochen wird und auch über das Thema Migration gesprochen wird, dann wird ganz oft gesagt, es ist zentral, dass wir mehr Frauen in Arbeit bekommen. Weil das so quasi das größte Potenzial ist in der Gesellschaft, sowohl jetzt vielleicht was Integration angeht, aber eben auch was Wirtschaftswachstum angeht. Und da wird dann aber auch ganz oft beschrieben, was sind denn so die Hemmnisse? Und eins davon ist in jedem Fall die Kinderbetreuung. Weil ja immer noch in den meisten Fällen ist es so ist, dass sich Frauen mehr um die Kinderbetreuung kümmern. Gibt auch genug andere Beispiele, aber in der Mehrheit der Fälle ist es immer noch so. Und die Kita-Versorgung, muss man sagen, ist deutschlandweit einfach nicht gut, nicht so gut, wie sie sein müsste. Und deswegen ist, glaube ich, auch da noch ein großer Bedarf im System. Wie siehst du das?
Der Bedarf ist auf jeden Fall vorhanden, da gebe ich dir recht. Wir kennen auch alle die Zahlen und Statistiken. Ich würde aber trotzdem nochmal, weil es sich gerade anbietet, einen Schlenker zurückmachen zu den Parallelgesellschaften. Weil es gibt in vielen Kulturen, in zahlreichen Kulturen, gibt es das Bild, das klassische Rollenbild, was wir alle noch kennen. Der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause. Und das meine ich beispielsweise auch mit Integration. Man muss gewisse Punkte einfach mal ablegen. Das heißt, wenn man in die Bundesrepublik kommt, dann muss man oder sollte man im besten Fall, das muss suggeriert immer das vorschreiben, sollte man versuchen, zumindest diesen Punkt einfach mal abzulegen und zu sagen, zum Wohle meiner Familie zum Beispiel auch und zum Wohle der Gesellschaft und zu einem vernünftigen Miteinander gehört es, dass sich auch meine Frau integriert. Auch wenn es Arbeit ist, dann muss ich eben vorerst auf das klassische Rollenbild mal verzichten, tue damit meiner Familie was Gutes, weil es ist eine fortlaufende Integration, tue der Gesellschaft damit was Gutes, weil man natürlich auch in den Austausch kommt und tue auch, das ist angesprochen, der Wirtschaft etwas Gutes, weil dann haben wir eine verbesserte Wirtschaftsleistung. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, da könnte man bei Parallelgesellschaften so ein bisschen dran schrauben und sagen, hier diesen Wert zum Beispiel, den müsst ihr nicht verwerfen, jedem steht es zu, sein Leben zu leben und auch in welchem Stil auch immer. Aber da kann man noch ein bisschen was dran machen.
Verstehe. Also ich sehe da auch einfach ein großes Potenzial. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal über dieses Thema auch Arbeitserlaubnis eben sprechen. Und da nochmal eben ganz kurz, ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, die rechtliche Lage, weil es ist auch so ein bisschen kompliziert. Also in den ersten 3 Monaten dürfen jetzt bezogen auf Asylbewerber, die dürfen nicht arbeiten. Dieser Zeitraum verlängert sich auf 6 Monate, wenn die Geflüchteten in eine Aufnahmeeinrichtung verpflichtet wohnen müssen. Danach brauchen Asylbewerber eine Arbeitserlaubnis der Ausländerbehörde, um dann zu arbeiten. Ist das Asylverfahren abgeschlossen, hängt es vom Aufenthaltsstatus ab, ob geflüchtete Menschen eine Arbeit aufnehmen dürfen oder nicht. Anerkannte Flüchtlinge sind deutschen Arbeitnehmern gleichgestellt und können sofort eingestellt werden. Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die aber noch nicht abgeschoben werden können oder nicht abgeschoben werden können, weil zum Beispiel Dokumente fehlen, sind sogenannte Geduldete. Sie brauchen weiterhin eine Arbeitserlaubnis der Ausländerbehörde und abgelehnte Asylbewerber dürfen in Deutschland nicht arbeiten. Das erstmal so ein bisschen, es ist alles sehr kompliziert. Was für mich das Zentrale dabei manchmal vielleicht ist oder wo ich mit mal anfangen würde, ist, dass man diese Arbeitserlaubnis braucht. Wenn man jetzt, wie ich eben gesagt habe, Asylbewerber ist, aber grundsätzlich arbeiten darf, dass man diese Arbeitserlaubnis braucht. Und da kenne ich auch, du hast ja eben auch schon mal ein Beispiel genannt, ich kenne ganz viele Beispiele, wo einfach jemand einen Job hat, der eigentlich schon feststeht, aber wirklich noch Ewigkeiten auf diese Arbeitserlaubnis warten muss. Und da habe ich schon oft den Vorschlag auch gehört, das ist nicht meine eigene Idee. Das ist ja so eine Idee, die es bei ganz vielen Prozessen gibt, um Bürokratie quasi einzusparen, dass man sagt, okay, du darfst erstmal arbeiten und diese Arbeitserlaubnis, das klären wir quasi noch im laufenden Prozess, während du schon arbeitest. Also erstmal, du darfst arbeiten und dann kommt hinterher die Erlaubnis, weil wir wissen ja, wie langsam die Behörden teilweise sind. Und das, finde ich, ist nur so ein Beispiel dafür, dass auch, und das hast du ja eben auch schon mal gesagt, das System, also für die Leute, die sehr ambitioniert sind und die sehr willig sind, auch da enorm kompliziert ist. Und es ist ja, also es ist ja die, zum einen schon mal sowieso schwierig, das alles auf der deutschen Sprache zu machen, aber also ich meine, ganz ehrlich, ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich komme mit den Behörden teilweise auch nicht klar. Also ich finde es auch teilweise wirklich, wirklich schwierig. Wir haben da einfach ein enorm komplexes System und auf dieses System stoßen halt dann eben auch Asylbewerber und da sehe ich auch einfach einen sehr großen Bedarf, da Komplexität zu reduzieren.
Also jeder, der jetzt aufmerksam zugehört hat und mal wirklich genau bei den Regelungen zugehört hat, wird merken, dass das ein Gewusel an Vorschriften, an Gesetzmäßigkeiten ist. Das ist nicht tragbar. Es müsste auf jeden Fall deutlich gekürzt werden. Man sollte den Arbeitsmarkt deutlich besser öffnen für Menschen, die wirklich auch dauerhaft in Deutschland bleiben möchten. Und natürlich sollte man solche willigen Personen auch fördern, das ist ja ganz klar.
Ja.
Das ist ja ganz klar. Arbeitskraft wird immer benötigt, deswegen ist es ja vom großen Vorteil, solche Menschen auch zu fördern. Was bei vielen allerdings auch mit diesem Verfahren einhergeht, das heißt, man stellt sie ein, lässt sie arbeiten, ist die ständige Sorge, bleibe ich denn tatsächlich auch nach meinem Verfahren in Deutschland oder muss ich wieder gehen? Ich habe sie angesprochen, ich spreche sie gerne nochmal an, die zahlreichen Berichte von Personen, die schon arbeiten durften, teilweise als Handwerkslehrling, Bäckerlehrling, was auch immer, die schon lange arbeiten durften und jetzt am Ende ihrer oder fast am Ende ihrer Ausbildung gesagt bekommen, sie müssen ja das Land verlassen. Dabei spielt es keine Rolle, wie engagiert diese Person ist oder wie gut diese Person ist oder wie viel der Arbeitgeber schon rein investiert hat. Diese Personen werden dann abgeschoben. Es trifft halt leider oft die Falschen, sondern müsste eigentlich straffällige und nicht integrationswillige Personen treffen, die raus oder die abgeschoben werden müssten. Aber hier entscheidet man leider nicht für die Guten, sondern eher für die Schlechten.
Ja, das ist so ein bisschen, ich verstehe jetzt nicht, also welchen Interesse könnte man denn gesellschaftlich haben, dass Leute dann noch abgeschoben werden, wenn sie arbeiten und wenn sie was zur Gesellschaft quasi beitragen? Weil ich kann mir da wenig vorstellen, wenig erklären. Und es ist ja, finde ich vielleicht, um mal den Vergleich zu ziehen, Gastarbeiter, hast du eben ganz kurz am Anfang gesagt, über deinen Opa gesprochen. Das ist zumindest in meinem Kopf und ich glaube, im Kopf vieler ganz anders wahrgenommen als die Migration, die wir jetzt, von der wir in den letzten 10 Jahren sprechen. Weil das Bild jetzt ist ja grob vereinfacht, also für manche, wenn man jetzt mal, sag ich jetzt mal, die AfD-nahe Position sich anschaut, ist: Ganz viele sind hingekommen, wir haben die hier alle aufgenommen, die benehmen sich alle nicht, die arbeiten alle nicht, die liegen uns alle auf der Kasse, so auf der Tasche. Das ist so ein bisschen das Bild, was da gezeichnet wird. Und das Bild, was viele von den Gastarbeitern haben, ist: Jo, wir brauchten hier Leute, die sind gekommen und haben hier die Arbeiten gemacht, für die wir nicht genug Leute hatten oder wo wir uns nicht zu fein für waren, quasi. Ne? Und das ist ja so ein ganz positives Bild eigentlich auch von Migration und zumindest ein deutlich positiveres Bild von Migration. Und da habe ich mich gefragt, auch so ein bisschen in der Vorbereitung, und das habe ich mich schon oft in so Debatten gefragt, wenn wir das Bild, die Wahrnehmung so ein bisschen hinbekommen würden zu: Jo, hier geht es einfach darum, wir haben Riesenprobleme im demografischen Wandel, wir haben Probleme mit Fachkräftemangel, mit Arbeitskräftemangel, der wird schlimmer in der Zukunft. Wir brauchen Leute, die Wirtschaft braucht Leute. Wir schaffen es jetzt, dass die Leute, die hier hinkommen, schnellstmöglich die Sprache sprechen, hier arbeiten, Teil des Systems sind, dazu beitragen, damit wir quasi auch, ja, da das, was diese was Migration eigentlich für eine Möglichkeit bietet, diese Möglichkeit auch wahrnehmen und quasi da das Potenzial rausholen. Das ist jetzt so quasi die positive Vision, die man in dem Ganzen sehen kann. Ich persönlich sehe aber nirgendwo eigentlich die politischen Ambitionen, sowas in der Richtung umzusetzen.
Also nochmal, ich mach mal die Rolle rückwärts zu dem Punkt, dass es damals anders aufgefasst worden ist als heute. Mhm. Das sehe ich genauso, das unterschreibe ich auch gerne mit einem Siegel. Man muss aber auch eine Sache verstehen, die Integration bzw. die Einwanderung lief damals anders ab. Also ich kenne die Geschichte von meinem Großvater, er kam per Anwerbeabkommen. Heißt, bevor er auch nur einen einzigen Fuß in dieses Land gesetzt hatte, wusste man schon, wer er ist, was er in seiner Vita alles gemacht hat und in welcher Fabrik, welcher Firma etc. pp. Er arbeiten will. Das war von vornherein klar. Heißt, es kamen vor allem die Leute, die wirklich arbeitswillig waren und dementsprechend auch integrationswillig waren. Das war für alle klar. Man wusste, okay, hier kommen die Leute, die wollen arbeiten, die arbeiten auch wirklich. Da konnte keiner mit dem Klischee ankommen und sagen, die legen uns hier auf der Tasche oder Papa Staat oder was man auch gerne mal so sagt. So, heutzutage ist es so, dass diese Migrationswelle von 2015, die war nicht beabsichtigt, die war auch nicht so kontrolliert wie meinetwegen das Anwerbeabkommen in den 70er Jahren. Und deswegen scheint es für viele einfach so, als wenn man da nicht Herr über das Schiff ist. Hm. Das heißt, der Staat, bildlich gesprochen als Kapitän, so hat es zumindest Alice Weidel, wenn man sich an ihre Bundestagsrede erinnert, ihm wurde die Kapitänsmütze geklaut. So stellt es sie zum Beispiel dar. Und das wird von vielen dann natürlich auch übernommen, indem man sagt, der Staat hat keine Macht mehr, der Staat weiß schon gar nicht mehr, was hier alles getan wird, der Staat ist machtlos. Also eine Machtlosigkeit wird gefühlt von vielen Personen in dem Land. Und dann kommen halt diese Sachen, die du auch schon zitiert hast und erwähnt hast, zum Tragen. Die legen uns alle auf der Tasche. Die sind nicht integrationswillig. Die bauen nur Mist. Und.
Weil du das jetzt gerade angesprochen hast mit dieser Kontrolle des Staates, also wie viel Macht hat der Staat überhaupt und das Gefühl im Sinne von, der Staat hat da keine Macht. Ich habe mir auch als Vorbereitung auf das Gespräch nochmal eine Podcast-Folge mit Aladin Elmar Falani angehört. Er ist ja ein bekannter Soziologe, der eben auch sehr viel zu Migration schreibt, redet und macht und auch publiziert hat. Und der hat letztens auch nochmal erklärt, jetzt aktuell sind die Zahlen ja ungefähr so 240.000 Migranten, die pro Jahr nach Deutschland kommen. Mhm. Und er meinte, auch er würde sagen, jo, so 200.000 ist an sich eine Zahl, die ganz gut wäre. Die, also er meinte 200.000, mehr müssten es aus seiner Perspektive nicht sein. Aber er ist ja nicht Wladimir Putin und er hat auch keine Kontrolle über den Krieg in Syrien. Mhm. Also Krisen entstehen nun mal. Das ist ja nicht, also die Bundesrepublik hat ja keinen Einfluss quasi darauf, dass diese Krisen entstanden sind oder ich sag mal so bedingt Einfluss, wollen wir jetzt nicht zu tief abtauchen. Und dann steht, welche politische Macht auch immer dann an der Macht ist, steht jetzt zwischen der Entscheidung quasi, jo, helfen wir jetzt Leuten, die akut in Not sind, oder lassen wir die einfach, oder halten wir uns raus und sagen, nee, komm, wir überlassen denen Leid und Tod und Verderben und halten uns raus. Also das ist ja quasi oft gar nicht von der politischen Strategie abhängig, sondern einfach von so einem Krisenmodus. Und in so einem Krisenmodus, welche politische Perspektive man grundsätzlich auf das Thema überhaupt hat, mal unabhängig, in so einem Krisenmodus dann zu sagen, nee, wir haben hier die Zahl von 200.000 stehen, die ist dieses Jahr schon voll, geht nicht mehr, ist ja politisch mehr oder weniger unmöglich.
Man muss grundlegend eine Sache berücksichtigen. Im Krisenfall stehen wir als Bundesrepublik Deutschland ja nicht alleine da. Wir sind ja nicht das einzige Land auf dem Globus. Wir haben ja Gott sei Dank auch viele internationale Partner. Wir sind in der Europäischen Union, in der NATO. Also wir sind relativ breit aufgestellt. Wir müssen diese Probleme oder sollten diese Probleme nicht alleine abfedern. Dafür sind wir auch gar nicht gut genug aufgestellt. Machen wir ein Beispiel. Wenn Deutschland seine Kapazitäten erreicht hat in Sachen Migration oder Integration oder Unterstützung von Geflüchteten, Sagen wir mal, Deutschland hat eine Kapazität und schafft 500.000 Flüchtlinge im Jahr, die zu beherbergen und denen auch ein menschenwürdiges Leben zumindest bis zum Ende der Krise zu schaffen. Dann muss man das auch berücksichtigen und sagen, okay, hier ist der Rand voll. Hier passt nichts mehr rein. Ich bin mit den Kapazitäten am Ende. Damit es aber nicht dazu kommt, damit man niemanden zurückweisen muss, der wirklich Hilfe braucht, sollte man eine europäische Lösung einfach mal anstreben. Ich mache ein gutes Beispiel. Frau Merkel, ihr legendärer Satz, wir schaffen das. Wenn ich, jetzt muss ich aber sagen, ich habe darüber lange nachdenken können, ich hätte den Satz anders formuliert. Ich hätte zum Beispiel gesagt, wir als Europäer können das schaffen. So hätte man es auch formulieren können. Das heißt, man geht da als europäischer, als gemeinsamer Akteur ran. Weil wir als Republik Deutschland, Bundesrepublik, wir können nicht der Weltretter sein. Wir können nicht alles alleine schaffen. Das, auch wenn wir es gerne wollen. Mhm. Ich würde auch gerne jeden Menschen, der irgendwie Hilfe braucht, unterstützen. Gar keine Frage. Wenn ich die Mittel dazu habe, gerne. Aber unsere Mittel sind auch nur begrenzt. Das heißt, wir können unseren Teil nur dazu beitragen, wenn wir mit anderen Partnern kooperieren.
Das dann quasi, also das Argument sehe ich und die Debatte gibt es ja auch und sehe ich ja mehr oder weniger genauso. Da ist dann aber wieder der Reality-Check, dass die Europäische Union in dem Feld nicht handlungsfähig zu sein scheint oder zumindest keinen Konsens ja findet. Also es ist ja quasi seit 2015 wird es ja quasi immer wieder versucht, einen Konsens in der Migrationspolitik innerhalb der EU-Staaten zu finden und man hat es ja bisher quasi nicht geschafft und deswegen habe ich mir ja auch die Frage gestellt, was hätte man retrospektiv besser machen können? Ne? Also, wenn man davon ausgeht, dass was falsch gemacht wurde, was hätte man retrospektiv besser machen können? Und auch da finde ich es schwierig, weil natürlich hätte es sein können im Sinne von, okay, dadurch, dass man mehr Leute abgelehnt hat, ist der Druck auf andere Staaten gewachsen, dass die was machen, aber es ist so ein bisschen, was wäre, wenn Spiel, man kann es im Endeffekt nie genau sagen. Was ja zählt, ist quasi, was man jetzt für eine Lektion für die Zukunft zieht, weil ich sag mal so, die nächste Krise, wenn wir aktuell in die internationale Lage schauen, die nächste Krise, der nächste Krieg kommt wahrscheinlich, also wenn man, das klingt jetzt vielleicht pessimistisch, aber kommt wahrscheinlich und da sollte man sich vielleicht vorher mal auch aus politischer Perspektive, aber auch aus gesellschaftlicher Perspektive überlegen, was wollen wir?
Das ist, dass die Europäische Union nicht handlungsfähig ist, in dem Bereich zumindest, das ist ein Punkt, den kenne ich auch, den sehe ich auch aktuell und auch generell in der Debatte mit Blick auf das Weltgeschehen, das du schon angesprochen hast, mit den Kriegen, die aktuell in der Welt toben, muss man einfach Farbe bekennen, nicht nur als Deutschland, sondern als Europäische Union, als Europäer, als Weltgemeinschaft im Grunde genommen, dass jeder einen Teil dazu beitragen muss, wenn er möchte, dass diese Welt, dieser ganze Globus einfach friedlich leben kann. Nun haben wir natürlich den einen oder anderen Akteur, der diese friedliche Weltordnung nicht so gerne sieht und auch irgendwie störend findet. Aber wir sind dennoch in der Mehrheit. Die Menschen, die mit einem geistigen und gesunden Verstand daherkommen und wissen, was Sache ist oder was wirklich Ruhe und Frieden ist, die werden immer in der Mehrzahl sein. Heißt zum Umkehrschluss, jetzt müssen sich alle wichtigen Personen, politischen Akteure, die wirklich das gleiche Ziel haben, Frieden auf der Welt zu schaffen, müssen sich hinsetzen und eine gemeinsame Lösung finden, um nicht eine Nation zu überlasten. Das wäre jetzt mein Punkt, den ich in Bezug auf die internationalen Krisen aktuell einfach mal einwerfen würde.
Wir haben jetzt über ganz viel diskutiert und ganz viele Perspektiven abgedeckt und auch Themen abgedeckt. Mich würde jetzt mal interessieren, wie du denn aktuell, du hast eben Alexander Dobrindt, den Innenminister, angesprochen, wie du denn aktuell auf die Strategie der jetzigen Bundesregierung schaust.
Also, die aktuelle Bundesregierung verfolgt ja das Ziel, wirklich restriktive Grenzkontrollen, wirklich den Laden erstmal dicht machen und an der Grenze zurückzuweisen. Nun muss man ja wissen, dass, man spricht immer von deutschen Außengrenzen. Ich lache mir immer ins Fäustchen. Die deutsche Außengrenze fängt nicht da an, wo die Grenzkontrolle läuft. Die deutsche Außengrenze läuft, wenn wir uns den europäischen Raum anschauen, den EU-Raum, die fängt in Griechenland schon an.
Genau.
Das heißt, wenn wirklich jemand sagt, restriktive Grenzkontrollen, wir möchten den Laden dicht machen, müsste man eigentlich in Griechenland, in Spanien an der Grenze auch deutsche Zollbeamten, Beamtinnen und Beamte postieren, die das Ganze dann auch kontrollieren. Also Schengen-Raum wird der ein oder andere wahrscheinlich kennen. Die Strategie an sich wird auf Dauer nicht halten. Jetzt, die Strategie wurde zwar verlängert um ein paar einige Monate, man brüstet sich mit Zahlen, die natürlich auch herangetragen werden, die auch stimmen. Klar, man darf ja jetzt keine Falschmeldungen
machen. Das ist die Frage, ist das Korrelation oder ist das Kausalität?
Das sowieso. Das ist aber auch nicht das Allheilmittel. Also auf Dauer einfach alles abzuschrecken, wegzuschieben, ist auch nicht das Allheilmittel. Es kann zu Beginn kann es eine Möglichkeit sein, um den Laden erstmal aufzuräumen. Das würde aber bedeuten, dass man in Kombi zu den Grenzkontrollen Bürokratie abbaut, die Integration von Seiten des Staates vereinfacht, indem man sagt, die Zuständigkeiten für Anliegen, 5 bis 10 Anliegen sind nur bei einer Ansprechperson, nur ein Ansprechpartner, dann stattet man diesen Ansprechpartner mit den entsprechenden Mitarbeitern aus und gut ist und jagt nicht die Leute von A nach B. Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, Dokument A ist nur in Kombination mit Dokument B gültig, aber auch nur mit der Bedingung, dass beide gleichzeitig bei Ansprechpartner C aber abgegeben werden. So eine Gängelung, so eine Verkleisterung, das können wir uns nicht leisten. Das heißt Bürokratieabbau und auch mal wirklich Zahlen, Daten, Fakten, was wirkt wirklich. Mal dieses politische, das ideologische einmal beiseite schmeißen, das kann keiner gebrauchen, was wirkt wirklich. Und man muss als viertgrößte oder drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sein Gewicht auch nutzen und sagen, okay, in der Welt läuft aktuell etwas nicht richtig. Wir haben diese Fluchtbewegungen, da müssen wir als Weltgemeinschaft was ändern und deswegen nutzen wir unser politisches Gewicht.
Mhm. Noch ein Wort zu den Grenzkontrollen quasi. Also es wurde ja von vielen Leuten schon beleuchtet, dass also die Grenzen sind so groß, das Personal, was wir haben, um diese Grenzkontrollen durchzuführen, sehr gering. Die Kosten sind enorm, der bürokratische Aufwand ist enorm. Also da ist so ein bisschen die Frage, ob man sich da nicht auch verrennt so ein bisschen mit der Strategie. Und ich habe jetzt bei dir so rausgehört, du würdest sagen, auch hier, es braucht einfach eine europäische Lösung. Alles andere ist quasi nicht langfristig durchsetzbar.
Wie gesagt, die deutsche Außengrenze fängt nicht unten in Bayern oder bei uns hier in NRW an. Die fängt schon ganz, ganz weiter unten an. Wenn man da wirklich den Laden dicht machen möchte, dann muss man wohl oder übel eine gemeinsame Lösung finden. Da muss man in den Dialog gehen und da kommen wir wieder zum nächsten Problem. Bürokratie haben wir ja nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, wir haben Bürokratie in der ganzen Europäischen Union zu Genüge. Das heißt, bis es da eine gute Lösung gibt, wie wir damit umgehen, das wird auf jeden Fall noch dauern.
Wenn du jetzt politische Macht hättest... Was wären denn da sogar die ersten Optionen, die ersten Ideen, die ersten Maßnahmen, die du hättest?
Also, das ist eine ganz heikle Frage, weil man muss ja auch mal darauf achten, weil es ist ja ein Geflecht, es ist ja nichts, was ich jetzt alleine durchdrücken müsste. Also, wenn die Möglichkeit bestünde, mit den anderen europäischen Staats- und Regierungschefs einen guten Konsens darüber zu finden, wie man als gemeinsamer europäischer Akteur handeln kann, handeln möchte und handeln muss, dann würde ich tatsächlich Grenzkontrollen, ja, aber an der tatsächlichen EU-Außengrenze, dass man dann schaut, okay, dass man zumindest weiß, wer ins Land kommt. Das ist ja nämlich ein Punkt immer, wo wir dann sagen, okay, Person XY hat sich in dem Bundesland und dann in dem Bundesland und dann in dem Bundesland gemeldet. Das ist ja ein großes Problem. Das würde ich zum Beispiel abschaffen. Ich würde wirklich an der Außengrenze, dann sollen meinetwegen alle EU-Staaten, Beauftragte, Mitarbeiter für die Zollbehörden alle an die Grenzen schicken und dann soll da kontrolliert werden. Ich würde die Bürokratie abbauen, die ist ungeheuerlich, das haben wir auch schon angesprochen. Und natürlich, was ich auch zu dem Punkt Bildung gesagt habe, die zwei Anker, das heißt an die Primär- und Sekundäreffekte muss unbedingt einmal rangegangen werden. Ich glaube, damit wäre ein gutes Stück getan und ich maße mir jetzt nicht an, noch mehr Möglichkeiten auszusprechen, weil man kann viel sagen, aber was wirklich in der Realität auch umsetzbar ist, Das steht immer noch mal auf einem anderen Papier.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen lieben Dank für das Gespräch, die Diskussion. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und vielleicht sprechen wir nochmal miteinander.
Ich danke dir für die Zeit, für die Einladung natürlich auch und auch für das sehr konstruktive und interessante Gespräch.
Wunderbar. Thank you.